Ich bin ja ein großer Freund der Lehren des Buddha und deshalb möchte ich heute wieder einmal eine solche Lehrrede besprechen. Ich glaube, ich werde sogar zwei Abende dafür brauchen. Es geht wohl um die M120, also die 120. Lehrrede aus der mittleren Sammlung. Und in der Neumannschen Übersetzung heißt die Überschrift Unterschiedliche Wiederkehr. Sankharupatti Sutta. Die Lehrrede insgesamt ist angesiedelt in der Gesamtthematik Karma, aber dabei werden ganz spezielle, also zwei spezielle Teilaspekte hervorgehoben. Einmal geht es um den Übergang von der einen Existenz in die andere, und zwar von einer Existenz in die höhere oder andere höhere. Und ist zugleich die Frage wird gestellt, wie man das denn gezielt, sozusagen planmäßig auch bewerkstelligen kann, damit man nicht irgendwelchen Zufällen ausgeliefert ist. Und zum Zweiten geht es darum, dass der Buddha hier einen detaillierten Überblick gibt über die möglichen erlangbaren Daseinsbereiche, die sozusagen in Anführungsstrichen zur Auswahl stehen. Da geht es natürlich um das Menschentum, das wir kennen. Es geht um die sinnlichen Götter, die sozusagen die nächste Abteilung über den Menschen darstellen. Die Brahmas werden erwähnt, die Reinhausigen werden erwähnt und sogar die Formfreiheit. Und last but not least gibt der Buddha auch einen Ausblick auf den Ausstieg aus Samsara und erwähnt auch am Ende Nibbana. Das ist das Thema. Das habe ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Savatthi im Siegerwalde, im Garten Anathapindikos. Dort nun wandte sich der Erhabene an die Mönche. Ihr Mönche, Erlauchter, antworteten da jene Mönche dem Erhabenen aufmerksam. Und der Erhabene sprach also: Unterschiedliche Wiederkehr werde ich euch Mönche zeigen. Das höret und achtet wohl auf meine Rede. Freilich, o Herr, antworteten da jene Mönche dem Erhabenen aufmerksam. Und der Erhabene sprach also. Das ist der bekannte Vorspann. Der Buddha kündigt sein Thema an. Wir sehen hier die Situation, dass der Buddha wieder einmal seine Mönche und Nonnen belehren will. Das macht er von sich aus immer wieder. Denn die haben sich ja ihm als dem Lehrer unterstellt. Und zur Einstimmung nennt er das Thema, damit sie sich sozusagen ein bisschen innerlich vorbereiten können. Und interessant ist, dass er immer oder sehr, sehr häufig sagt, hört auch zu, sitzt nicht einfach nur rum, sondern seid aufmerksam, hört zu, was ich zu sagen habe. Die Überschrift haben wir schon gehört, unterschiedliche Wiederkehr. Da kann man zwei Betonungen drin sehen. Einmal Wiederkehr natürlich, damit ist gemeint Wiedergeburt, ein neues Dasein, Fortexistenz, das nächste in Erscheinung tretender Wesen und so weiter. Und der zweite Akzent ist unterschiedlich. Das ist etwas, was im Pali Sankhara genannt wird, oder wo es im Pali Sankhara heißt. Und das ist ja nichts anderes als Tätigkeit, Aktivität, Schaffen, sagen wir auch Wirken oder ein anderes Wort dafür eben Karma. Und Sankhara ist genau das, was Neumann normalerweise mit Unterscheidungen übersetzt. Und hier hat er das entsprechend angepasst und sagt, es geht um unterschiedliche Wiederkehr. Diese Übersetzung scheint mir greift aber ein bisschen kurz, denn sie hilft gar nicht so sehr, den entscheidenden Punkt zu erfassen, dass es so etwas wie verschiedenartige Wiedergeburt der Wesen gibt. Das ist ja nun wirklich keine Überraschung. Wir sehen ja schon einen großen Variantenreichtum in unserem eigenen Leben. Also schon Menschen sind ja sehr, sehr unterschiedlich, was ihre Person und ihr Schicksal angeht. Die Frage also, was ist damit gemeint? Und wir werden sehen, dass im weiteren Fortgang der Lehre der eigentliche Knackpunkt sehr, sehr deutlich wird und schnell deutlich wird. Denn es geht um den festen Zusammenhang zwischen Wirken und dem künftigen Erleben. Mit anderen Worten, der Buddha greift hier das Thema auf, dass unser Weiter-Dasein bedingt ist, dass es da einen wichtigen Wirkungszusammenhang, einen Ursache-Wirkungszusammenhang gibt, den er näher erläutern will. Ich will gar keine Pali-Studien an dieser Stelle treiben, aber es lohnt sich mal, die Übersetzungen verschiedener Autoren dieses Titels mal anzuschauen, weil da doch die Unterschiede recht verschieden gesetzt sind oder die Unterschiede sind sehr deutlich. Da heißt es einmal bei Kai Zumwinkel oder Mettigo Bhikkhu, Wiedererscheinen durch Gestaltungen. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Er spricht mit Recht den Aspekt des Aktiven an, des Tuns, also des Wirkens. Bei Paul Dahlke, einer sehr alten Übersetzung, ist von Wiedergeburt nach Neigungen die Rede. Also das ist mir etwas wenig, weil eine Vorliebe für etwas sicher nicht allein ausreicht, um das auch zu erreichen. Das ist ein bisschen zu passiv, denke ich. Wiedergeburt nach Anstreben, so übersetzt in der Regel das buddhistische Seminar. Auch da ist die Aktivität wieder im Vordergrund, aber der Fokus ist mehr sozusagen auf der geistigen Ausrichtung dieser Aktivität. Ich habe mir auch eine englische Übersetzung mal angeguckt. Bei Bhikkhu Suchata heißt es Rebirth by Choice. Also da ist von Wahl oder von Auswahl gesprochen. Das klingt mir ein bisschen zu kaufhausmäßig, also nach dem Motto, ja, hört euch doch mal an, was es im Angebot so alles gibt. Vielleicht wollt ihr zu den vier großen Königen, vielleicht zu den Tawatingsa-Göttern, sucht euch was aus und geht da mal so ungefähr hin. Was ihr wollt, greift doch einfach zu. Ich karikiere ein bisschen. Aber ihr merkt, wie unterschiedlich die Akzente dadurch schon gesetzt sind, wenn man die Worte in der Grundbotschaft, in der Überschrift nämlich anders oder unterschiedlich wählt. Interessant ist, dass bei allen und auch in dem Text, in der Belehrung insgesamt, Fortexistenz als solche vorausgesetzt wird. Das ist etwas Selbstverständliches hier, das wird gar nicht in Frage gestellt, sondern es geht eigentlich nur darum, dass man etwas Näheres über die Gesetzmäßigkeiten erfährt, wie denn dieser Übergang vom einen zum anderen einfach stattfinden kann. Generell habe ich schon gesagt, dass künftige Existenz abhängig ist von der Art und Weise des vorangehenden Wirkens. Also das ist karmisch gewirkt. Aber speziell, das ist das, worum es in dieser Lehrrede geht, speziell geht es darum, die gezielte Vorgehensweise sich mal anzuschauen, wie denn das mit unserer Zukunft aussieht. Man könnte fast sagen, der Buddha spricht hier von einer Planung hinsichtlich der eigenen Zukunft oder ein bisschen modern ausgedrückt, er spricht von den Möglichkeiten eines Wiedergeburtsdesigns geradezu. Und zwar deshalb, dass man unerwünschte Ergebnisse nach dem Tod ausscheidet und dass man die erwünschten Ergebnisse im besten Fall auch erreicht. So viel zum Vorspann. Da hat ihr Mönche, ein Mönch, Vertrauen erworben, Sittlichkeit erworben, Erfahrung erworben, Entsagung erworben, Weisheit erworben. Da werden also zunächst die Grundvoraussetzungen genannt, die notwendig sind, damit das Ganze auch gelingen kann. Und zwar nennt der Buddha fünf Eigenschaften, um ja das eigene Leben und seine Zukunft in den Griff zu bekommen. In Pali heißen die Sadda, Sila, Sutta, Jaga und Panya. Das sind die fünf. Dazu sagen wir normalerweise Vertrauen, Tugend, Verständnis, Loslassen und Weisheit. Die meisten werden wissen oder vielleicht wissen, dass diese Reihe eine Variante ist, eine Reihe, die üblicher ist. Wenn der Erwachte nämlich von den fünf Dhamma, von den fünf Eigenschaften, beziehungsweise von den fünf Indriya, von den Heilsfähigkeiten spricht. Diese Reihe lautet Vertrauen, Tatkraft, Achtsamkeit, Sammlung, Weisheit. Ist ähnlich, aber doch ein bisschen anders. Wenn man sich fragt, was ist jetzt der Unterschied, würde ich mal sagen, so zur allgemeinen Einschätzung, das, womit wir es im Moment zu tun haben, ist die Alltagsversion dieser Sache und das andere ist mehr die Profi-Version. Aber unter uns, der Buddha geht da sehr viel flexibler mit um. Er wird nicht sagen, ich rede mit den Mönchen nur so oder mit den Laien nur so. Das hängt ein bisschen von dem jeweiligen Verständnis der Zuhörer ab. So, diese Unterscheidung ist nicht entscheidend, aber ich will sie doch mal nennen, wo denn die Unterschiede liegen. Und zwar gibt es die Abweichungen bei den drei mittleren Positionen. Da heißt es in der Reihe, die hier verwendet wird, zunächst ethisches Verhalten, Tugend, als eine Konkretisierung bzw. als das zentrale Einsatzfeld für Tatkraft. Denn für Laien ist ja die Notwendigkeit, das Begegnungsleben in Ordnung zu bringen, eine der Hauptaufgaben, die sich in diesem Leben stellen. Das zweite unterscheidende Merkmal ist, dass auf der einen Seite Wahrheit steht, und zwar eine verstandene Wahrheit. Die Wahrheit, die man gehört hat, die man gelernt hat, die man von anderen aufgenommen hat, Sutta, anstelle der Achtsamkeit, die sonst in Frage steht. Im Grunde sind das nur zwei unterschiedliche Formen der Wahrheitsgegenwart. Und für den Laien oder für den normalen Menschen ist es eben einfacher, die Wahrheit eines Dritten aufzunehmen, sie zu lernen und im Zweifelsfalle dann abzurufen, als die permanente Selbstbeobachtung aufrechtzuerhalten, die einem die Wahrheit immer unmittelbar vor Augen führt. Und der letzte Gegensatz, oder das letzte Paar, ist Entsagung, Jhaga auf der einen Seite und Sammlung, Samadhi auf der anderen. Jhaga, das ist ein erster Schritt in Richtung auf Einigung, auf Samadhi. Da geht es um Loslassen, um Zurücktreten. Da geht es darum, dass man über den Alltag, über die Alltagsgewohnheiten hinaus wächst und dass man auch lernt, auf Unnötiges und Überflüssiges zu verzichten. Stichwort wäre Vereinfachung des Lebens, was ein Teil von der Relativierung der normalen Ich-Du-Spaltung sozusagen bedeutet. Und diese fünf, egal in welchen Varianten, das sind jeweils Eigenschaften und Potenziale, die im Herzen eines Praktizierenden vorhanden sind oder vorhanden sein sollten jedenfalls. Und diese fünf sind schon zur Bewältigung des Alltagslebens unverzichtbar. Das hat jetzt gar nichts zu tun, dass das so höhere Dinge sind, die nur irgendwann in der Praxis auftauchen, wenn man schon fast mit ihr fertig ist. Sondern nee, wenn ich mein normales Alltagsleben führe, brauche ich die fünf schon. Beispiel. Ich brauche Vertrauen, und zwar Vertrauen darin, dass eine Aufgabe, die vor mir steht, dass sie auch lösbar ist. Und ich brauche Vertrauen in die eigene Person, dass ich fähig bin, diese Aufgabe zu lösen. Zweitens Energieaufwand. Um ein Ziel zu erreichen, geht es nicht ohne Einsatz. Ich muss was tun, ich muss sozusagen mich aufmachen, ich muss Energie einsetzen. Ich muss auch wissen, was zu machen ist, warum es zu machen ist und wie es zu machen ist. Das habe ich von jemandem vorher gelernt und habe es mir angeeignet. Und ich muss auch zurücktreten. Ich muss manche Dinge loslassen können bei diesen Aufgaben, die mir aufgetragen sind. Denn manchmal muss ich etwas einfach jetzt tun und muss auf einen Spaziergang, der mir viel lieber wäre, verzichten. Und last not least, ja, was wir Weisheit nennen, wir müssen ein bisschen doch wissen, was das Ganze in unserem Leben bedeuten soll. Wir müssen den Wert und den Unwert einer Sache erkennen und den Stellenwert einer Sache für unser ganzes Leben erkennen. Umso wichtiger sind diese Punkte für den spirituellen Weg. Das sind dieselben fünf, aber sie haben ein bisschen einen anderen Akzent. Vertrauen, Wieder, ja, aber zu was? Ich muss Vertrauen haben, dass es eine andere Dimension des Daseins gibt, dass das real ist. Ich muss Vertrauen haben, dass die Lehre des Buddha diesbezüglich auch richtig ist. Und ich muss genauso Tatkraft einsetzen, um den Achtpfad überhaupt zu begehen. Alle Aspekte des Achtpfads haben damit zu tun, dass man etwas tun muss, dass man in die Puschen kommen muss. Und Tatkraft wird ja gerade in den vier edlen Kämpfen nochmal besonders betont. Genauso wichtig ist die Achtsamkeit im Sinne der Bewusstheit beim Handeln. Ich muss wissen, was mache ich denn jetzt? Führt das zum Ziel oder führt das knapp vorbei? Und in der Meditation ist Achtsamkeit natürlich ein besonderes Feld, gerade was Satipatthana angeht, wo die Achtsamkeit das Hauptspielfeld, das Hauptaktionsfeld überhaupt wird. Sammlung, natürlich, gehört ebenfalls zum spirituellen Weg, weil es irgendwann darum gehen muss, auch einmal die Vertiefungszustände zu erreichen, also die Jhanas zu erreichen, sprich in andere Wahrnehmungsebenen hineinzukommen, die mit unserem Alltagserleben eben nichts mehr zu tun haben. Und Weisheit, das steht am Anfang und am Ende des achtfachen Weges. Und am Ende bedeutet sie das intuitive Erfassen der Realität. Also das unmittelbare Sehen der Wirklichkeit, ohne dass ich das von Dritten übernehme, sondern ich weiß die Dinge selbst, weil ich sie unmittelbar erfahre. Vielleicht sollte man nochmal darauf achten, dass wir eine Unterscheidung treffen zwischen den fünf Dhamma, den fünf Eigenschaften im Alltag, und den Indriya. Die Eigenschaften, also die Alltagseigenschaften, die sind im Grunde nur bei innerweltlichen Belangen von Bedeutung. Die sind wichtig, aber sie begrenzen die Veränderung auf die Verbesserung, auf das Heben des, sagen wir, innersamsarischen Lebensstandards. Die meisten Menschen sind mehr oder weniger mit diesen Eigenschaften ausgestattet und sie setzen sie ein, um ihr Leben einfach besser und schöner zu machen. Die Heilskräfte oder die Heilslenkkräfte auf der anderen Seite sind immer auf das höchste Dhamma-Ziel ausgerechnet. Und dann haben diese Potenziale eine ganz besondere Qualität, denn nur mit ihnen kann man den Achtpfad beschreiten. Und deshalb sind auch diese fünf Indriya nur bei Heilsgängern vorhanden. Und in der M20, über die ich gleich noch mehr sagen werde, sind beide dieser Varianten vorhanden. Ich weise jetzt schon mal darauf hin. Uns begegnen die reinhausigen Brahmas, die sozusagen die Stellvertreter derer sind, die den Weg zum endgültigen Ziel im Auge haben, im Gegensatz zu den normalen Brahmas, ja, die auch sehr weit und sehr hoch gekommen sind in ihrer Entwicklung, aber trotzdem in dem innersamsarischen Gewühle stecken bleiben und auch gar nicht raus wollen. So, auf dieser Basis, sprich mit dem Vorhandensein dieser fünf Eigenschaften, oder Indriya, auf dieser Basis empfiehlt der Buddha nun ein bestimmtes Instrumentarium einzusetzen, um es für ein gezieltes Weitergehen nach dem Tode einzusetzen. Da heißt es, da denkt sich jemand, oh, dass ich doch bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode noch zur Gemeinschaft mit mächtigen Fürsten wiederkehre. Da ist in Klammern bemerkt noch eine weitere Voraussetzung einfach unterstellt, eine bestimmte geistige Ausrichtung, nämlich dass man sich klar ist, Tod ist nicht die Vernichtung. Tod ist nur der Zerfall, das Aufgeben des derzeit grobstofflichen Körpers. Tod ist nur die Beendigung der gewohnten Erlebenssituation. Sterben bedeutet das Ende der bisherigen sozialen Kontakte und Begegnungen. Aber Sterben heißt nicht, dass das Erleben endet, sondern Sterben heißt, das Erleben geht von nun an anders weiter. Und die Empfehlung, die der Buddha ausspricht, heißt doch, richtet euren Geist jetzt auf das Zukünftige. Kümmert euch nicht nur darum, was jetzt im Moment in diesem Leben passiert, sondern richtet euren Geist auf das Nachtodliche aus. Nicht? Man soll ganz konkret, auch wenn man will, ein bestimmtes Ziel ins Auge fassen. Man soll sich der Verwirklichung dieses Ziels dann auch innerlich widmen. Man soll die zu einem zentralen Anliegen machen. Ein Stichwort will ich erwähnen, obwohl es eigentlich selbstverständlich ist, dass Menschen oder Wesen überhaupt immer nur Verbesserung ihrer Lebenssituation im Auge haben. Das ist sowas wie eine Grundbestrebung aller Wesen. Der Wille, ihr Wollen ist überhaupt ausgerichtet auf etwas Besseres. Keiner wünscht doch eine miesere Lebenssituation oder eine schlimmere Wiedergeburt. Ist mir noch kein Fall untergekommen. Und hier wird ein konkreter Wunsch geäußert, den man sozusagen definieren kann als ein Ziel, das sich aus dem jetzigen Leben ergibt. Der Betreffende hat sich vorgenommen, auch nach dem Tod wieder in einem menschlichen Umfeld wiedergeboren zu werden. Und zwar will er das Optimum der damaligen Zeit erreichen. Er möchte in einem einflussreichen Adelsgeschlecht wiedergeboren werden. Das kann man nachvollziehen, denn mit diesem Status ist ein gewisser Führungsanspruch verbunden. Das Adelsgeschlecht hat Macht, kann Herrschaft ausüben, hat Einfluss, erfährt Anerkennung. Und ja, der Betreffende aus seinem jetzigen Erleben, aus seiner jetzigen Erfahrung sagt, das will ich mal nach dem Tode werden. Und wie das funktioniert, das erklärt der Buddha jetzt. Dahin nämlich lenkt er das Herz, darauf richtet er das Herz, dazu erzieht er das Herz. Das soll sagen, dass so eine gelegentliche Wunschvorstellung allein einfach nicht genügt. Also für Menschen jedenfalls nicht. Da reicht es nicht aus, einfach mal zu denken, na ja, wenn ich mal sterbe, dann wäre es doch ganz schön, wenn die nächste Runde in einem hohen adligen Geschlecht weitergehen würde. Sondern der Buddha sagt vielmehr, dass jetzt oder in diesem Leben schon eine notwendige Weichenstellung erfolgen muss. Das eigene Herz muss in diese Richtung umgestaltet, muss entsprechend entfaltet werden. Es geht also um die Umerziehung des Citta. Das ist die innere Arbeit, die als entscheidende Form des Wirkens genannt wird. Und weil es so entscheidend ist, hat der Buddha die Bedeutung dieses Vorgangs uns, wenn man so will, mit drei Worten eingehämmert geradezu. Er sagte nämlich, das Herz muss dahin gebracht werden. Es muss entsprechend gesteuert und ausgerichtet werden. Die Qualitäten des Herzens müssen entsprechend entwickelt werden. Der Hintergrund, sozusagen der karmische Hintergrund ist, dass die Herzensqualitäten ja die bestimmenden Größen für alle Erscheinungen sind. Citta ist der Schöpfer. Ein Citta mit Gier und Hass schafft andere Lebensbilder als ein Citta ohne Anziehung und Abstoßung. Gefühl und Wahrnehmung, sagt der Buddha, also das Erleben, das ist nur Aktivität des Herzens. Aus dem Herzen kommen diese Erscheinungen hervor. Raga, Dosa, Moha, Kiasenverblendung, das sind die Etwasmacher, das sind die Zeichenmacher, die sozusagen Wirklichkeit, die erlebte Wirklichkeit entwerfen. Das ist auch der Grund, warum der Erwachte das Herz sozusagen als Maler bezeichnet. Das ist die bildhafte Bezeichnung. Herz ist ein Maler, der ständig neu die sichtbare Wirklichkeit entwirft. Und dadurch, durch diese innere Umgestaltung, kommt es zu größeren Umwälzungen im Außen als durch alle Versuche der Weltverbesserung oder der Weltbeeinflussung. Das Citta behaupte ich, nein, das Citta behauptet der Buddha, schafft mehr als alle Reformen und Revolutionen und politische Demonstrationen, die die Menschen auf sich nehmen. Und wir sehen, dass der Buddha einen Ansatzpunkt hat und damit einen Ansatzpunkt hat, der sehr viel längerfristiger ist, sehr viel grundsätzlicher und umfassender ist als das, was die normalen Menschen sozusagen als ihre Voraussetzungen anerkennen. Er nimmt also die Quelle künftiger Erscheinungen ins Visier und sagt, kümmert euch darum und kümmert euch weniger um ein ständig korrigierendes Eingreifen in eine Gegenwart, die schon längst da ist, die früher mehr oder weniger angelegt worden ist. Und da ist natürlich offensichtlich, dass das, was ich vorhin als Grundvoraussetzungen genannt habe, oder zwei davon, nämlich Sadda, Vertrauen, und Sutta, das Gehörte, das Wissen, das erlernte Wissen, ganz große Bedeutung haben. Denn das, worüber ich jetzt rede, diese Zusammenhänge sind ja gar nicht unmittelbar ersichtlich. Man sieht die gar nicht sofort. Und die Ergebnisse, die daraus erwachsen, sind eben nicht so schnell verifizierbar, wie wir uns das vielleicht wünschen. Bei der Weltgestaltung sind Ursache und Wirkung oft ganz eng beieinander. Aber bei dieser inneren Gestaltung mit den Fernwirkungen auf unser Erleben ist es nicht so offensichtlich. Frage, wie soll man denn das Herz lenken? Wie passiert denn das jetzt? Citta ist ja ein Produkt zahlloser einzelner Gedanken. Sprachlich gesehen ist Citta das Zusammengedachte. Und hier ist das Wort ein wirkliches Schlüsselwort, nämlich bezugsschaffendes Denken. Es ist nämlich genau das Denken, das unser Verhältnis zu den Dingen, zu den Menschen, zu den Ereignissen definiert und festlegt. Wenn wir Sachverhalte ständig positiv oder negativ bewerten, wenn wir sie dauernd innerlich bejahen oder vermeiden, da bilden wir Citta heraus. Und es ist ja so, dass wir fortgesetzte Überlegungen anstellen, uns Vorstellungen über den Wert oder den Unwert einer Sache machen. Wenn man sich für das Schöne, Angenehme und Wichtige unter Gemütsbeteiligung sozusagen immer stark macht oder es für sich wichtig hält, dann wird das auch für das Leben wichtig. Dann wird auch die Existenz sich in diese Richtung bewegen. Ich will einen Satz in Erinnerung rufen, den fast alle kennen, der aus einer anderen Lehrrede stammt, aber der sehr zentral ist. Was der Mensch häufig erwägt und sind dahin geneigt, ist das Herz, beziehungsweise dahin geneigt, ist das Gemüt. Die Folgerung, die man daraus ziehen kann, liegt auf der Hand. Man kann das Herz durch denkerische Akte verändern, neu ausrichten und sozusagen wandeln. Und eine Gewöhnung daran entsteht durch Wiederholung, durch Einübung, dadurch, dass man sich mit bestimmten Vorstellungen ganz und gar vertraut macht, dass man mit ihnen heimisch wird, dass diese Vorstellungen, Wünsche, Sehnsüchte sozusagen zu unserer zweiten Natur werden. Und diese neue Ausrichtung, dass wir das uns nochmal klar machen, erfolgt im Grunde in drei unterschiedlichen Schritten. Der erste Schritt ist immer auf der Ebene des Intellekts zu erledigen. Man braucht zunächst eine Idee, eine Vorstellung, dass XY sich lohnt, dass irgendetwas wichtig ist, dass irgendetwas erstrebenswert ist. Und in unserem konkreten Beispiel ist da jemand, der sich sagt, ach, es ist sehr angenehm und wünschenswert, ein vornehmer, edler, verantwortungsbewusster Adliger zu sein. Der zweite Schritt oder die zweite Ebene ist, dass wir diesem Wissen, dieser reinen, nackten Idee sozusagen, auch eine Art von Gemütsbeilegung zufügen. Nicht, dass wir eine gewisse Denkgewohnheit in diese Richtung entwickeln, dass man das, was man vorher für richtig hält, auch für sich selbst maßgeblich macht, dass man die Dinge entsprechend akzeptiert und sagt, ja, das gilt für mich oder das soll für mich gelten. Ich will das akzeptieren und zur Leitlinie meines Lebens machen. Nicht? Also man muss sich mit seinem neuen Ziel auch identifizieren. Nicht nach dem Motto, ja, man sollte eigentlich sein. Ich will das künftig machen. Ich will mich danach ausrichten. Ich möchte, ja, unser Beispiel, ich möchte diesem Stand, diesem Adelsstand angehören. Also, erstens denken und zweitens gern daran denken. Und die dritte Ebene ist ein Stück weit schon dessen, was der Buddha im Auge hat, was er empfiehlt und anstrebt, dass nämlich der eigene Charakter, die eigenen seelischen Strukturen entsprechend sich verändern, dass ganz starke innere Neigungen in diese Richtung entstehen. Dass die gewünschten Eigenschaften tatsächlich in einem entwickelt sind, dass sie irgendwann wie selbstverständlich einfach da sind. Sozusagen ein natürlicher Adel entsteht. Da entsteht Anständigkeit, Weitsicht, Einsatzfreude, Führungsqualität und, und. Weiter in der Lehre. Während er da die unterschiedlichen Gewöhnungen also übt und pflegt, gedeihen ihm diese zur Wiederkehr dorthin. Das ist der Weg, das ist der Übergang, der zur Wiederkehr dorthin führt. Hier heißt es nicht weniger, als dass das Ergebnis dieser Mühen, die ich eben kurz skizziert habe, dass die Ergebnisse der Mühen sich auch später verlässlich im eigenen Erleben manifestieren. Das geht sozusagen zurück. Wenn man sich in diesem Leben nicht die entsprechenden Qualitäten übungsweise aneignet und auch in tieferen Stadien des Erlebens auch vielleicht besuchsweise einmal ist, bedeutet es aber nachtodlich, dass man dann dort zu Hause ist, dass man da wiedergeboren wird, wo man nach der inneren Herzensverfassung auch tatsächlich jetzt hingehört. Und man wird sich dann dort dauerhaft wiederfinden. Ich will den einen Kernsatz nochmal wiederholen, weil das ja unser Beispiel ist, an dem ich das Ganze im Moment darstelle. Dort hieß es nämlich, dass ich doch bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode noch zur Gemeinschaft mit mächtigen Fürsten wiederkehre. Also das ist ein Modell, das ich deshalb ein bisschen ausführlicher behandelt habe, weil es die Grundlage ist oder das Muster ist, nachdem alles, was im Folgenden noch auftaucht und besprochen wird, ja abläuft. Und jetzt wird der Blick erstmal erweitert. Weiter so dann hat ein Mönch Vertrauen erworben, Sittlichkeit erworben, Erfahrung erworben, Entsagung erworben, Weisheit erworben. Der gedenkt bei sich, dass ich doch bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode noch zur Gemeinschaft mit mächtigen Priestern, mit mächtigen Bürgern wiederkehrt. Dahin lenkt er das Herz. Darauf richtet er das Herz. Dazu erzieht er das Herz. Während er da die unterschiedlichen Gewöhnungen also übt und also pflegt, gedeihen ihm diese zur Wiederkehr dorthin. Das ist der Weg, das ist der Übergang, der zur Wiederkehr dorthin gedeiht. Also ich sagte das schon, die Fortsetzung ist nach dem vorherigen Muster mit den entsprechenden Abweichungen natürlich. Denn hier steht jetzt statt Adel, da will jemand in der Kaste einflussreicher Brahmanen wieder erscheinen. Oder in der Kaste der Bürger. Das sind die beiden damals noch verbleibenden, angesehenen gesellschaftlichen Gruppierungen. Und wie immer, das habe ich am Anfang erwähnt, geht es um möglichen Aufstieg, um Verbesserung der Lebenssituation. Stillstand ist nicht gefragt und Verschlechterung schon gar nicht. So, der eine sagt, ich will künftig bei den Brahmanen wieder erscheinen. Warum? Das wird jemand sein, der eher zu einem religiösen, zu einem rituellen Leben neigt, der sich gern mit Wissen beschäftigt, der sich gern mit innerer Entwicklung beschäftigt, der vielleicht gerne kontempliert und meditiert, da sind die Brahmanen die gesellschaftliche Klasse, wo man das tun kann. Und andere sagen, nee, für mich ist die Bürgerkaste das, was ich will. Das ist jemand, der wahrscheinlich eher praktisch veranlagt ist, der dann Interesse entwickelt an landwirtschaftlicher Tätigkeit, an Handel oder an Handwerk, was eben damals gegeben war. Die unterste Kaste ist hier überhaupt nicht genannt. Ich sage natürlich nicht genannt, weil die auch üblicherweise gar nicht angestrebt wird. Ich meine, wer will denn Diener sein, wer will Sklave sein oder sein Leben als Dienstbote pflichten? Das ist nun wirklich keine verlockende Aussicht. Ich will an dieser Stelle mal einen kleinen Exkurs machen, um zu zeigen, dass die existenzielle Gesetzmäßigkeit, von der ich jetzt rede, dass die natürlich auch entsprechend nach abwärts funktioniert. Es geht in beide Richtungen. Und wir haben vor etlichen Monaten einmal eine Lehrrede besprochen, wo zwei Asketen vorgestellt worden sind, ein sogenannter Kuhlehrling und ein Hundelehrling. Das waren zwei Asketen, die sich vorgenommen hatten, ihre spirituelle Praxis so auszurichten, dass sie so weit wie möglich die Wesensart von bestimmten Tieren nachahmen wollten. Da kam Puno vor, der die sogenannte Kuhübung auf sich genommen hat. Das heißt, er wollte ganz in die Rolle und die Existenzweise eines Rindes schlüpfen. Und Senio, das war sein Freund, der hat die Hundeübung auf sich genommen. Das heißt, der wollte sich völlig in Hundeart eingewöhnen. Der legte sich zusammengerollt auf den Boden, der ging auf allen Vieren, der zog nichts an, lief nackt durch die Gegend wie ein Hund und der nahm auch das Essen, die Nahrung nach der Art der Hunde vom Boden auf. Also hat ihn alle versucht, wie ein Hund zu leben. Und selbst die, die sozusagen ein Hundeleben vorhatten, selbst die haben das nur getan, um sich etwas Besseres zu schaffen, um eine bessere Zukunft zu erreichen. Und sie dachten sogar, wenn wir diese extreme asketische Praxis auf uns nehmen, da werden wir sogar unser vollkommenes Heil mit erreichen. Aber sie manövrieren sich, weil sie diese existenzielle Gesetzmäßigkeit nicht kennen, manövrieren sie sich fast ahnungslos in ein Tierdasein hinein. Und sie haben Glück, dass sie den Buddha hinsichtlich dieser Thematik befragen und der Buddha ihnen ihren Irrtum nimmt und sie von ihrem Irrsinn abbringt. Und diese Rede, sprich die M120, vergleicht sozusagen ganz ähnlich die Anstrengung, die auch diese beiden Hunde- und Kurlehrlinge auf sich nehmen und deshalb dient diese Lehrrede auch als gute Illustration für unser Thema. Denn da werden aus einer ein bisschen anderen Perspektiven vier Facetten genannt, wie man mit den Sankharas, mit seinen Aktivitäten, mit seinen Gestaltungsfähigkeiten, seinen gestalterischen Möglichkeiten umgeht. Da heißt es bei dem einen, Hundeübung ist Vata, nämlich erstmal ein Leitbild haben, einen Vorsatz haben. Viele haben ja da ein Gelübde auf sich genommen. Ich werde das ganze Leben nur noch das und das tun. Dann geht es um Hundegewohnheit, Sila. Das sind die konkreten Verhaltensweisen. Das ist ganz konkrete Benehmen, wie man auftritt, wie man sich verhält. Wird auch vom Hunde Chitta gesprochen. Also von den Charaktereigenschaften, von dem inneren Wesen, von der Triebstruktur, die man sich anerzieht und anlernt. Und von Hundeverhalten, Kappa ist die Rede, was sozusagen zusammenfassend all das meint und nennt, was dazugehört, was geeignet ist, um dieses Leben so zu führen. Und dieses alles wird entfaltet, vervollkommnet, vertieft, perfektioniert und zwar ununterbrochen. Und komplett in jeder Hinsicht. Also wir sehen, dass das ein ganzes Paket ist, ein Gesamtpaket, wo alles, was zum Leben gehört, immer wieder auf dasselbe eine Ziel ausgerichtet wird und dem untergeordnet wird. Und das Resultat ist natürlich erwartungsgemäß. Im Extrem wird den beiden ihre Zukunft so aussehen, dass der eine als Hund wieder erscheinen muss und der andere als Kuh. Warum? Weil ihr Chitta, ihr Herz, einfach diese Erlebensbilder entwirft, nachdem das Herz so ausgerichtet ist. Äußeres spiegelt nur Inneres. Ja? Vom Geiste gehen die Dinge aus, sagt der Buddha an anderer Stelle. Und einen zweiten kleinen Exkurs möchte ich auch noch anführen. Es ist ein Seitenblick mehr auf die tibetisch-buddhistische Tradition, weil ich denke, dass der theoretische Hintergrund unserer Lehrrede auch der Hintergrund ist für die besondere Praxis, die es in Tibet gibt, die mit dem Begriff Tulku-System vielleicht ganz gut bezeichnet ist. Tulkus sind hohe verwirklichte Lamas, die in ihrem jetzigen Leben planen, das, was sie jetzt tun, nach ihrem Tod fortzusetzen. Sie haben die Absicht, wieder als Menschen geboren zu werden, wieder am selben Ort geboren zu werden, sprich im selben Land. Sie haben vor, ihr Leben fortzusetzen, ihre Arbeit im früheren Umfeld, vielleicht im selben Kloster fortzusetzen. Sie wollen sogar einstige Funktionen und Ämter wieder aufnehmen. Und manchmal kommt es vor, dass sie den Ort nennen oder Andeutungen machen, wo sie wiedergeboren werden, unter welchen Umständen sie wiedergeboren werden. Und sie geben verschiedene Hinweise mit auf den Weg, damit man sie später als kleine Kinder wiederfindet. Bekannte Beispiele kann man nennen, ich will einfach zwei hier nennen. Das sind die Dalai Lamas. Da haben wir jetzt den 16., das heißt die 16. Wiedergeburt. Und die Karmapas aus einer anderen Tradition, da haben wir mittlerweile den 17. Also, was ich vorhin sehr theoretisch nur bezeichnet und benannt habe, ist also in diesem Fall sehr, sehr konkret in der Alltagspraxis tibetischer Mönche. So, machen wir weiter. Wiederum, ihr Bhikkhus, besitzt da ein Bhikkhu Vertrauen, Sittlichkeit, Gelehrsamkeit, Großzügigkeit und Weisheit. Er hört, dass die Wesen aus dem Himmel der vier großen Könige langlebig und schön sind und große Freuden genießen. Und er denkt, ach, möge ich doch bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode unter den Wesen aus dem Himmel der vier großen Könige wieder erscheinen. Er richtet sein Herz darauf, lenkt es dorthin, entfaltet es. Diese Gestaltungen und dieses sein Verweilen, die so entfaltet und geübt wurden, führen dazu, dass er dort wieder erscheint. Dieser Bhikkhus ist der Pfad, der Praxisweg, der dazu führt, dass er dort wieder erscheint. Also hier haben wir die prinzipiell selbe Vorgehensweise. Aber wir haben sozusagen einen qualitativen Sprung hinsichtlich der Zielsetzung, weil sich der Betreffende hier nicht vornimmt, ja, ich will wieder als Mensch geboren werden, und zwar dort und dort, sondern wenn ich wiedergeboren werde, möchte ich in einem übermenschlichen Bereich erscheinen. Und zwar hat er sich rausgesucht, den Bereich der Götter der vier großen Könige. Das sind die Gottheiten, die Devas, die unmittelbar über der Ebene des Menschlichen sozusagen zu finden sind. Kleine Anmerkung in Klammern. Vielleicht habt ihr herausgehört, dass ich hier eine andere Übersetzung genommen habe, und zwar die von Metiko Bhikkhu. Das hat den Grund, dass Neumann diesen Abschnitt einfach auslässt. Er hat eine andere Textgrundlage genommen, da ist eine Lesart, die diesen Punkt einfach nicht berücksichtigt. Aber im Kern gehört das genau an diese Stelle und ist auch vom inneren Ablauf und von der Logik vollkommen richtig. So, was passiert hier? Über den Praktizierenden, der jetzt behandelt wird, über den heißt es, er hört oder er hat Reden hören. Das heißt, hier liegt eine ganz andere Situation vorher. Eine bessere menschliche Wiedergeburt, das haben wir gehört, ist etwas relativ leicht Vorstellbares. Ja, das kann man sich leicht ausdenken, weil man ja schon im menschlichen Kontext zu Hause ist. Aber hier guckt jemand über diesen Horizont hinaus und sagt, ich will in übermenschliche Bereiche kommen. Ich will einfach einen Lebensbereich haben, der in einer ganz anderen Dimension zu Hause ist. Und von dem heißt es, der hat reden hören, dass es sowas gibt. Er hatte gar nicht die eigene Erfahrung gemacht, sondern hat reden hören, dass es so etwas geben soll wie Gottheiten, wie Devas. Entweder, dass er das aufgeschnappt hat aus der allgemeinen religiösen Überlieferung, da spielen ja jenseitige Wesen eine große Rolle, oder er hat unter Umständen auch jemanden getroffen und Kontakt mit jemandem, der ein Jenseitskundiger ist und aus eigener Erfahrung ihm berichten kann. Ja, das gibt es, so ist das. In jedem Fall ist auch hier das wichtig, was schon erwähnt worden ist, Sada, Vertrauen. Weil diese Zukunftsorientierung im konkreten Fall nicht von seinem verlässlichen Wissen abhängig ist, sondern es beruht aus der bloßen Überzeugung, dass das wohl so ist, dass er die Sache ernst nimmt und sagt, ja, ich glaube daran und ich werde meine Qualitäten entsprechend ausrichten, weil ich es für möglich und vielleicht selbstverständlich halte, dass es so etwas wie Devas gibt. Allerdings, und das will ich hier auch betonen, reicht es eben nicht aus, dass man nur sagt, ja, es gibt die Devas, also werde ich schon dort erscheinen, es wird wohl alles gut gehen. Sondern neben Sada, dieser inneren Überzeugung, dieser Zuversichtlichkeit, müssen auch die anderen vier schon erwähnten Fähigkeiten eingesetzt werden. Also das evangelische Bekenntnis sola fide, allein durch Glauben, das reicht nicht. Also Luther hat ja seinen Leuten gesagt, ihr müsst nur glauben, ihr könnt im Grunde alles machen, was ihr wollt, jeden Mist, aber ihr müsst glauben und richtig glauben, dann läuft alles gut. Das würde der Buddha hier nicht sagen. Er würde, wie wir das vorhin schon gehört haben, immer wieder betonen und bestätigen, es geht um einen vollständigen Umbau der eigenen Persönlichkeit, genau in diese Richtung, die man im Auge hat. Nicht? Und diese Aktivitäten, die man hat, müssen neu ausgerichtet werden, sie müssen anders ausgerichtet werden, und zwar auf ein höheres Niveau. Um das ein bisschen zu illustrieren, werde ich ein paar kleine, kurze Belehrungen aus anderen Lehrreden hier heranziehen, die einfach das plastisch machen, was mit diesen abstrakten Worten jetzt gemeint ist. Da heißt es einmal, das ist im Anguttara Nikaya, der Betreffende, er übe liebevollen Sinn, der aufwärts führt zur Himmelswelt. Schlicht und einfach. Hier ist also übermenschlich oder himmlisch ganz schlicht formuliert, in diesem Ziel Wohlwollen zu entwickeln. Wer dahin gelangen will, wer zu den vier großen Königen will, muss seine Feindseligkeit ablegen, seine Rücksichtslosigkeit loswerden. Er muss Wohlwollen entwickeln. Oder sei wahrhaft, diene nicht dem Zorn und gib da, wo man Hilfe braucht. Durch diese drei Gewohnheiten erhebst du zu den Himmeln dich. Das ist schon ein bisschen differenzierter. Da wird das, was ich eben Wohlwollen genannt habe, noch mal ein bisschen näher beschrieben. Es werden drei positive Eigenschaften genannt. Die Eigenschaft Wahrheitsliebe, die Milde und die Gebefreudigkeit. Da aber ist bei dem einen das Geben und in der Sittlichkeit bestehende verdienstliche Wirken stark entwickelt, doch das in der Geistesentfaltung bestehende verdienstliche Wirken ist nicht vorhanden. Ein solcher scheint beim Zerfall des Körpers nach dem Tode oder den Göttern der Himmelswelt der vier großen Könige wieder. Oder aber ein solcher erscheint unter den Göttern der 33 wieder. Also diese Passage auch aus dem Anguttara, die zielt ein bisschen spezifischer auf unseren aktuellen Betrachtungsgegenstand, nämlich die vier großen Könige. Und hier wird jetzt von insgesamt drei Arten verdienstlichen Wirkens gesprochen, die alle notwendig sind oder alle, sagen wir, möglich sind. Und da wird gesagt, im konkreten Fall hat jemand die Tugend des Gebens, Dana, Großzügigkeit, stark in sich entfaltet. Sein moralisches Verhalten ist tadellos, alles gut. Aber eine weitergehende Herzensschulung fehlt. Also der Samadhi-Teil der Praxis, der Teil der Sammlung, der Herzensschulung, der Ruhe, der ist noch unterentwickelt. Das Ergebnis davon ist, dass diese Art von Herzensgestaltung über den menschlichen Status hinaus, in den übermenschlichen Status führt, aber eben nur zu den beiden untersten Stufen der Devas und nicht höher. Gucken wir uns mal an, wenn jetzt von den vier großen Königen die Rede war und ist, was darin eigentlich zu verstehen ist. Denn zunächst ist es ja nur ein großer Name, der in Klammern gesprochen ganz große Ähnlichkeit zu den christlichen vier Erzengeln hat. Aber das wirklich nur am Rand. Der Name der vier großen Könige ist eigentlich eine Art von Sammelbezeichnung, denn er umfasst tatsächlich sehr unterschiedliche Lebensformen. Meist ist von vier verschiedenen Gruppen von Devas die Rede, die jeweils auf die einzelnen Elemente, also auf die vier Elemente bezogen sind. Ich werde versuchen, auch die Begriffe aus der europäischen Tradition immer mitzunennen, weil das unsere Verständnismöglichkeiten erweitert. Denn in unseren Märchen und Legenden und Erzählungen ist viel von diesen Wesen auch die Rede, auch in den Überlieferungen der römischen und griechischen Antike finden wir das. Also gar nicht wirklich so fremd, wie das vielleicht heute erscheinen wird. Da ist zunächst von den Gandhaba die Rede. Das sind Naturgeister, Wald- und Baumgottheiten. Europäisch gedacht sind das die Feen, sind das die Elfen. Das ist zugleich die bekannteste Gruppe. Von denen gesagt wird, dass sie in Bäumen leben, in Gräsern, in Wurzeln, dass sie im Duft von Wurzeln und anderen Bestandteilen des Baumes leben, etc. etc. Ja, es fällt auf, sozusagen die Zartheit der Erscheinung, die Zartheit des Verhaltens, das für diese Gruppe wichtig und augenscheinlich ist. Der Buddha spricht von Gartendevas, Parkdevas, Baumdevas und Devas, die Heilkräuter, Gras und Könige der Bäume bewohnen. So wörtlich in der M45. Insgesamt kann man sagen, dass die Fauna für uns ein eher Deva-nahe Lebensbereich ist. Die Pflanzenwelt ist eine Art von Nahtstelle zwischen menschlichem und übermenschlichem, zwischen hier und sozusagen der göttlichen Dimension. Und wir merken ja auch, dass in der Natur so etwas wie eine stillere, feinere und zartere Atmosphäre herrscht. Allerdings sollten wir jetzt nicht glauben, dass in jeder Pflanze ein Deva zu Hause ist, also in unserem Kaktus zu Hause oder im Gummibaumwohnzimmer, das eher nicht, sondern diese Wesen sind eher Pflanzengruppen zugeordnet oder Bereichen zugeordnet, die ihre Wirkungsstätte darstellen, ihre Aufenthaltsorte und ihre, sagen wir ruhig, Wohnstätten darstellen. Ein Satz zu den Nagas. Das sind mehr wasserbezogene Wesenheiten. In unserem Denken sind das die Nymphen, vielleicht die Nixen. Und ich habe den Eindruck, dass auch das gemeint ist, was in der westlichen Tradition die Drachen sind. Aber das ist für mich noch eine Frage, wie das konkret aussieht. Jedenfalls sind das wenn man die Texte sich anschaut, seltsame Wesen, die nämlich manchmal im Wechsel entstehen und erscheinen, im Wechsel einmal Menschen- und Schlangengestalt annehmen können. Manche von ihnen erleben auch noch eine körperliche Geburt und sind nicht wie die anderen, die jeweils einfach nur durch spontanes Erscheinen da. Und von denen heißt es, dass sie in einer ewigen Feindschaft zu den Supanna, zu den Garudas leben. Das ist so eine Art vogelartiges Wesen in der Mythologie. Erwähnt seien auch die Kumbanda, die eher auf Feuerelement bezogen sind, auf Feuer und Metall. Bei uns eher die Zwerge, Gnome, Wichtelmänner und dieses ganze Umfeld. Die Kumbanda sind die Erdnahesten der Chaturmaharajika, der vier großen Könige. Und von ihnen heißt es, dass Geschäftigkeit ihr Markenzeichen ist. Sie haben immer was zu hämmern und zu klopfen und zu tun und zu machen und zu schaffen. Und ihr Interesse gilt vorzüglich Gold, Silber, echt Anhäufen von Schätzen und so weiter. Ich glaube, das kommt uns auch irgendwie aus der literarischen Tradition bekannt vor. Zum Schluss noch die Yaka, das ist die vierte Gruppe der vier großen Könige, die luftbezogene Geister sind. Und im Kanon ist über sie am meisten konkret personenbezogen berichtet. Also da hören wir von Yakas, die bestimmte Namen haben, die auch da richtig auftreten und eine Rolle spielen, die sich auch manchmal mit dem Buddha kappeln. Das sind nämlich manche dabei, die dem Buddha gar nicht so zugeneigt sind, weil der sehr viel von Tugend spricht. Aber diese Yakas, die so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind, die hören nicht gern, wenn da einer von Tugend spricht. Also da sind die auch mal eher gereizt und spielen mal Schabernack. Und genauso gibt es auch Yakas, die dem Buddha sehr tiefgehende Fragen stellen. Also es ist wie bei den Menschen auch, nicht ist jeder gleich, sondern alle sind irgendwie nach ihrem Karma dort erschienen und zeigen die Eigenschaften, die sie sich vorher erworben haben. Bleibt eine kleine Frage. Warum soll man sich diesen übermenschlichen Status aneignen? Warum soll man den anstreben? Warum vor allen Dingen soll man sich entsprechende Mühe geben? Und die Antwort ist auch wieder dieselbe wie vorher, weil der Betreffende, der sich das vornimmt, das als etwas Lohnendes ansieht. Der verspricht sich da was von. Denn der hat, so der Text, vertrauensvoll gehört. Was hat er gehört? Dass die Wesen aus dem Himmel der vier großen Könige langlebig und schön sind und große Freuden genießen. Das ist doch was. Also da ist von drei bemerkenswerten Vorzügen dieser Deva die Rede. Und der Betreffende sagt, ja, das wäre doch was für mich, da will ich mal gucken, was sich machen lässt. Also erster Punkt, diese Gottheiten sind langlebig, die Ayuka, also sie verfügen über ein besonderes Maß an Lebenskraft. Und wenn sie die nicht missbrauchen oder verschleudern, ist ihnen eine ziemlich lange Lebenszeit garantiert. Zumindest im Vergleich zu den relativ begrenzten Jahren, die ein Mensch zu leben hat. Und der Buddha sagt ja nur, ein Mensch, wenn es gut geht, wird er 100 Jahre und vielleicht ein bisschen drüber hinaus, aber ansonsten ist da nicht mehr drin. Und ganz anders sieht es aus, wenn wir jetzt den Lebensabschnitt, den Bereich sozusagen dieser anderen Wesen betrachten, wo es geradezu um kosmische Zeitdimensionen geht. Es heißt in den Texten, dass die Maharajika, von denen wir gerade reden, 500 Himmelsjahre leben. Im Schnitt natürlich. So, und der Buddha gibt sogar eine Art Umrechnungsmöglichkeit. Er sagt, das wären bei euch umgerechnet 9 Millionen Menschenjahre. Das irritiert uns natürlich, aber Wir sollen uns ja nicht gleich irritieren lassen und vorschnell sagen, oh, das ist mir doch ein bisschen zu Yoga, das ist mir zu märchenhaft, das tue ich von vornherein gleich ab. Warum? Weil es auch in der menschlichen Erfahrung schon ganz unterschiedliche Dimensionen gibt. Gucken wir uns das Thema Raum mal an, nicht? Also der normale Mensch rechnet in Kilometern. Du wohnst 20 Kilometer von mir entfernt und du 130 und du 400. Und der Erdumfang ist, glaube ich, 40.000 Kilometer. So rechnet der normale Mensch. Aber gucken wir uns die Astrophysik an. Das sind auch Menschen, die das betreiben. Die reden von Lichtjahren. Und damit werden räumliche Entfernungen bezeichnet, für die wir gar keine Vorstellungskraft haben, die aber trotz allem real sind. Und gucken wir uns die Zeit an. Da rechnen wir in Jahren. Ich bin jetzt 30, 40, 50, 80 Jahre. Ja, 5 habe ich noch, vielleicht 10. Und Jesus ist vor 2000 Jahren geboren oder so. Das sind die Dimensionen, in denen wir zu Hause sind. Aber wenn wir alleine die erdgeschichtliche Dimension mal sich anguckt, ja, da ist doch von ganz anderen Größenordnungen die Rede. Außerdem, Zeit ist ja keine objektive physikalische Größe. Zeit ist lediglich die Art und Weise, wie wir erleben. Das ist eine Form, in der Erleben stattfindet. Und diese Form ist abhängig von der Qualität des Vijnana, also von der Qualität des Bewusstseinsstromes. Je nachdem, wie der sozusagen gestrickt ist, erleben wir die Zeit sehr, sehr unterschiedlich. Ein gutes Beispiel ist der Zeitfluss im Traum, was da innerhalb weniger Sekunden sich sozusagen zusammenballt, würde im Tageserleben sehr, sehr viel länger dauern. Also die Zeit, Dimension, Traum und Tageserleben sind überhaupt nicht miteinander vergleichbar. Und gucken wir uns an, was der Buddha über seine eigene Rückerinnerung sagt. Er behauptet ja von sich, dass er 91 Weltzeitalter zurückschauen kann, was das eigene Leben angeht. Und das ist in der Nacht des Erwachens passiert. Und diese Rückschau hat 4 Stunden gedauert. Also haben wir 91 Weltzeitalter und 4 Stunden, die irgendwo in Beziehung stehen, aber in einer Beziehung, die wir sozusagen nicht geistig packen können, wo wir angewiesen sind, ja, wieder kommt das Vertrauen ins Spiel, angewiesen sind, dem zu glauben, was der Buddha aus seiner Erfahrung sagt. Ja, was ist denn der karmische Hintergrund für Langlebigkeit? Ist doch ganz interessant. Wie kommen wir denn da hin? Ein kurzer Blick in die M135. Da hat eine Frau oder ein Mann das Umbringen von Lebendigem verworfen. Lebendiges umzubringen widerstrebt ihrem Wesen. Gewaltfrei, waffenlos, einfühlend, voll Mitempfinden, ist sie allen Wesen in Freundschaft zugewandt. Wir reden die ganze Zeit über die Umbildung des Herzens und die ist hier in anderen Worten beschrieben und bekräftigt. Wenn man Leben schonen und fördern will, wenn man niemandes Daseinsfrist gewaltsam verkürzen will, wenn man ein harmloser Mensch ist, ist das Ergebnis Langlebigkeit. Schon als Mensch, umso mehr, wenn man als Deva wiedergeboren wird. Wir haben von den Gottheiten noch was anderes gehört, nämlich, dass sie schön sind oder dass sie herrlich sind. Das ist ein zweiter zentraler Wesenszug, ihre Anmut, ihr ästhetischer Anblick, ihre beeindruckende Gestalt. Nicht? In Pali werden sie Vanavanto genannt, schön, oder Abhikantavanna, von hervorragender, außergewöhnlicher, wundervoller Schönheit. Also mit der menschlichen Missgestalt, muss man fast sagen, nur bedingt vergleichbar. Wir haben stimmigere Proportionen, harmonischere Bewegungen. Sie sind einfach helle, lichte, strahlende Wesen. Sie haben eine ganz andere Erscheinungsweise als die doch recht grob gestrickten menschlichen Körper das sind. Und im Kanon wird ja oft von beeindruckenden Begegnungen, menschlichen Begegnungen mit den Devas gesprochen, die nachts zu Besuch kommen, wo natürlich in der Dunkelheit diese Unterschiede noch offensichtlicher werden als sonst. Ich lese mal einen Satz vor, der immer mal wieder in der einen oder anderen Form vorkommt. Einst weilte der erhabene Tsusavati im Chetahain im Kloster des Anathapindika. Da nun begab sich in fortgeschrittener Nacht eine Gottheit mit ihrer erhabenen Schönheit, den gesamten Chetahain erhellend zum Erhaben. Da sieht man, Devas sind Lichtwesen, die eine überaus glanzvolle Erscheinung haben. Der karmische Hintergrund sei auch hier genannt. Da ist irgendeine Frau oder ein Mann nicht zornig und nicht aufpassen. Wenn auch viel gesagt wird, ist man nicht unwillig, zornig, übelwollend, widersetzt sich nicht, legt nicht Ärger, Ablehnung und Verdrossenheit an den Tag. Ich glaube, die psychosomatischen Zusammenhänge, die angesprochen sind, sind relativ leicht nachzuvollziehen. Welche physische Anspannung und Verklemmung hat denn jemand, der in starker Wut ist, der Feindseligkeit in sich spürt, der Hass verzehrt ist? Nicht? Er wird auch eine verzerrte Physiognomie zeigen, wenn er unbeherrscht ist, wenn er in Raserei sich befindet, wenn er der Tobsucht verfällt sich. Und wenn diese inneren Zustände der Zerrissenheit länger dauern, dann wird sich das durch diese lange Gewöhnung auch irgendwann so körperlich manifestieren, dass das für eine ganze Zeit lang da ist und den physischen Körper bei der nächsten Wiedergeburt so oder so beherrscht oder bestimmt. Letzter Punkt. Gottheiten können große Freude genießen. Sie sind glücklich oder glückselig, heißt es. Ich denke, das ist so ein bisschen eine Hauptassoziation im Zusammenhang mit dem Stichwort Himmel oder himmlisch, nämlich Freude, Glück, Seligkeit, Wonne, Entzücken, Jubel als Grundgemütsverfassung. Wenn man an Himmel denkt, denkt man an paradiesische Zustände. Alles ist nach Lust und Laune verfügbar. Das sind Orte, an denen uneingeschränkte, dauerhafte Genussmöglichkeiten da sind. Es geht einem uneingeschränkt gut, es gibt keine Mängel, es gibt keine Probleme, alles in Ordnung. Und tatsächlich sagt der Buddha, so soll man sich die Deva-Bereiche vorstellen. Mag nun einer mit rechter Rede sagen, einzig erwünscht, einzig begehrt, einzig angenehm, mag er es eben von himmlischer Welt mit rechter Rede sagen. Nämlich einzig erwünscht, einzig begehrt, einzig angenehm. Da man es ja auch im Gleichnis nicht wohl dartun kann, wie hoch die Freuden himmlischer Welten reichen. Also das sind für Menschen fast kaum vorstellbare Dimensionen von erfahrbarem Wohl. Und um uns das ein bisschen näher zu bringen, bringt der Erwachte noch einen Vergleich, der aus unserem Erfahrungshorizont herausstammt. Er sagt nämlich, selbst königliche Herrschaft unter Menschen ist armselig im Vergleich zu himmlischem Glück. So. Karmischer Hintergrund, wie schon erwähnt, vor allem Dana und Sila, also Gebefreudigkeit, Großzügigkeit und ethische Kompetenz. Die entsprechende innere Haltung natürlich. Denn die äußere Welt, die als außen erscheinende Welt, gewährt nur einem, der selbst gewährt. Andere glücklich machen, anderen Freude machen, heißt selbst Glück und Freude erfahren. Und wenn wir jetzt so eine Art Resümee ziehen, wird doch klar, warum jemand sagt, ich will nach dem Tode nicht mehr als Mensch wiedergeboren werden und nicht mal in der höchsten Kaste, in der höchsten gesellschaftlichen Stufe. Ich will ganz raus hier. Ich will bei den Devas der vier großen Könige wieder erscheinen und ich werde alles daran setzen, dass mein Herz, dass mein Chitta entsprechend in diese Richtung umgezogen wird, damit sich das Ganze auch realisiert. So, jetzt mache ich erstmal einen Punkt, weil das für heute genügen soll. Ich hatte ja gesagt, dass ich das Ganze nochmal fortsetze und dann zeige, welche anderen Möglichkeiten künftiges Erleben zu haben, von dem Buddha noch genannt werden. Aber bis dahin gibt es noch eine kleine Hausaufgabe zum Schluss, damit ihr den kommenden Monaten nicht ganz wegkommt von unserem Thema. Die Belehrungen des Buddha sind ja nie nur reine Information und sie sind schon gar nicht zur Unterhaltung da, um sich die Zeit irgendwie totzuschlagen, sondern es geht ja um Dhamma und Dhamma ist immer nur Dhamma für uns, dann ist es was. Also, wenn der Bezug zur eigenen Person hergestellt wird, wenn wir zum eigenen, also wenn der Bezug zum eigenen Leben, zur eigenen Praxis da ist. Und das möchte ich jetzt zur Nagelprobe machen, zur Nagelprobe bezüglich der heutigen Lehrrede, die ihr bis jetzt kennengelernt habt. Und zwar die Frage, inwieweit ist denn die Neuausrichtung des Herzens überhaupt unser Thema? Ist es ein Thema von uns oder ist es was ganz Neues? Wie weit reicht das Verständnis der Sache? Können wir damit was anfangen und empfinden das jetzt bloß als eine Erinnerung an etwas, was wir ohnehin schon tun? Oder ist das irgendwie ganz fremd noch? Und anders gesagt, wie sieht es mit der konkreten Umsetzung aus? Und die zweite Frage ist, welche Zielorientierung ist denn für uns maßgebend? Wie groß ist denn die Reichweite unserer Absichten? Ist es eher ganz gesellschaftlich, weltlich, was unsere Interessen angeht? Nicht? Orientieren wir uns, was unsere Zukunft angeht, eher auf materielles, soziales, Anerkennung und so weiter? Oder haben wir da mindestens auch die nachtodliche Perspektive mit drin? Wie oft? Nie? Wäre schlecht. Gelegentlich? Wäre besser. Oft? Wäre natürlich noch besser. Also konkret, sind denn die Deva-Bereiche ein wichtiges und realistisches Ziel für mich? Oder ist das bloß ein Gedankenspiel? Oder ist das ein irrationaler Gedanke, den man heute im besten Falle gar nicht mehr denkt? So viel bis zum nächsten Mal und dann setzen wir das Thema fort, bis wir Nirvana erreicht haben.